zweite Tag der Spiele kann beginnen. Möge auch heute der Beste gewinnen. Wagenlenker, begebt euch mit euren Pferden an den Start.
Wir schreiben das Jahr 680 vor Christus. In Olympia ist der Teufel los. Eine neue Disziplin steht dieses Jahr auf dem Programm, das Wagenrennen. Extra dafür ist eine riesige Arena, ein sogenanntes Hippodrom, gebaut worden. Aus ganz Griechenland sind die Zuschauer angereist, haben zunächst die große goldene Götterstatue des Zeus im Tempel bestaunt. Jetzt sitzen sie gespannt da, warten auf das Startzeichen. Die Ränge quellen über vor Menschen.
In der Blütephase gibt es Berichte, dass bis zu 40.000 Besucher zu den Spielen reisten. Dabei waren aber Diplomaten, Handelsreisende, auch viele Sklaven, die ihre Herren zu den Spielen begleiteten. Die Zahl der Athleten war weitaus geringer.
Seht euch die Gespanne an. Noch nie habe ich so prächtige Tiere gesehen.
Die feurigen Hengste da hinten, die ständig schnauben, seht ihr sie? Das ist unser Wagen. Sidon von Elis wird ihn fahren. Er ist ein begnadeter Wagenlenker. Man sagt, unter seiner Hand bekommen die Pferde Flügel.
Ich fürchte für euch, das wird nicht reichen. Die Spartaner sollen Schimmel eingespannt haben, die schneller sind als die Blitze des Zeus.
Tatsächlich?
Man munkelt, es ginge nicht ganz mit rechten Dingen zu. Es seien verhexte Tiere.
Es geht los!
Jubel und Kreischen. Die Zuschauer in Olympia haben eine neue Lieblingsdisziplin, Wagenrennen.
Die waren sehr populär, weil es insbesondere bei den Wagenrennen immer um das Umfahren einer einzelnen Markierung ging. Ähnlich bei der Formel 1 wurde es dort sehr eng. Es kam zu rasanten Stürzen und ähnlich unseren heutigen Zuschauern von Sportveranstaltungen liebten die Griechen auch schon die Auseinandersetzungen, die Action-Situationen und sie mochten durchaus, dass auch Blut floss.
5 Tage lang lag Olympia im Wettkampffieber. Am ersten Tag, noch bevor die Athleten ihr Können unter Beweis stellen mussten, wurden sie gemeinsam mit den Schiedsrichtern vereidigt. Es folgten die Wettbewerbe der Trompeter und Herolde, bevor am Nachmittag die Philosophen gegeneinander andiskutierten. Olympia. Erst der zweite Tag gehörte den Sportlern. Und zwar den Wagenlenkern und 5 Kämpfern. Tag 3 den Läufern. Am 4. und letzten Wettkampftag ging's richtig zur Sache. Ringen, Boxen und der gefürchtete Waffenlauf. Wer sich erfolgreich geschlagen hatte, zog am 5. Tag als Sieger mit zum Zeus-Tempel. Bereits 4 Wochen vor den Wettkämpfen mussten die Athleten anreisen und unter der Aufsicht der Kampfrichter trainieren. Die entschieden schließlich, wer bei den Olympischen Spielen starten durfte und wer nicht. Und so endeten für viele die Olympischen Spiele bereits lange vor dem eigentlichen Wettkampf. Doch gehen wir einmal ganz zurück zu den Ursprüngen der Spiele.
Um das 9. Jahrhundert vor Christus suchte der griechische König Iphitos von Elis Rat beim Orakel von Delphi. Bürgerkriege und eine schreckliche Seuche hatten Griechenland an den Rand des Ruins getrieben. Und der König wusste nicht mehr ein noch aus. Da riet ihm das Orakel, er solle in Olympia Spiele ins Leben rufen und für die Dauer dieser Spiele einen Waffenstillstand erklären.
Gesagt, getan. Die zerstrittenen Kriegsparteien kamen zur Ruhe, handelten einen Kompromiss aus und das Sterben hatte ein Ende. Seit jeher gilt für die Dauer der Spiele der sogenannte Olympische Friede. In der Antike wurden vor Beginn der Feierlichkeiten 3 Herolde durchs ganze Land geschickt, die diesen Frieden verkündeten. Zunächst für einen, später für 3 Monate, ruhten die Waffen und die Zuschauer konnten ungehindert zu den Olympischen Spielen pilgern.
Praktisch eine Benefizveranstaltung zur Friedensstiftung, damit nicht andauernd Krieg herrscht. Es ist auf Dauer ja auch nicht schön, wenn sich alle niedermetzeln.
Mehr als 1000 Jahre lang waren die Spiele ein Höhepunkt des gesamten griechischen Lebens, nicht nur für die Sportler.
Sie waren ein kultureller Höhepunkt, sie war ein politischer Höhepunkt, auch diplomatischer. Sie waren vor allen Dingen aber auch ein kultisches Fest. Die Griechen waren sehr gefangen in ihrer Götterwelt und sie organisierten, um ihre Götter zu ehren und sich selber zu nützen, eigentlich Spiele in verschiedensten Formen, sodass wir eine Vielzahl auch regionaler Spiele finden. Und die Olympischen Spiele waren die größten und bedeutendsten, auch die mit der größten historischen Dimension.
Logisch. Immerhin wurden sie ja auch zu Ehren des bedeutendsten griechischen Gottes abgehalten.
Zu Ehren des Göttervater Zeus. Und deshalb wurde auch so viel geopfert. Und auf jeden Fall wurde immer ein schwarzer Widder geopfert.
Als Geburtsstunde der eigentlichen Olympischen Spiele gilt das Jahr 776 vor Christus. Der erste überlieferte Olympiasieger war Choroibus von Elis. Er gewann den damals einzigen offiziellen Wettbewerb, den 192 Meter langen Stadionlauf. 13 Olympiaden lang blieb diese Disziplin die einzige. Dann allerdings wurde es den Griechen zu langweilig. Zum Kurzstreckenlauf kam der Langstreckenlauf und schließlich immer mehr andere Disziplinen.
Fünfkampf, Speerwerfen.
Es gab auch noch Ringen.
Wir haben im Prinzip bei den antiken Spielen drei große Disziplingruppen. Wir haben zum einen die gymnischen Disziplinen, die sich mehr oder weniger mit der Leichtathletik befassen, mit dem Lauf. Innerhalb dieser gymnischen Disziplinen spielte der Fünfkampf eine ganz große Rolle. Wir haben dann die athletischen Disziplinen, also die Zweikampfsportarten, Boxen, Ringen und die Pankration oder auch das Pankration genannt, ein Allkampf, in dem fast alles erlaubt war, außer das Greifen in natürliche Körperöffnungen und das Augenausstechen. Und wir haben eine große Gruppe der sogenannten hippischen Disziplinen. Fast alle Kinder sammeln Happy Hippos. Hippos, das Pferd, die in einer besonderen Anlage, dem Hippodrom, dann erfolgten, wo wir Reitwettbewerbe und Wagenrennen hatten.
Der Fünfkampf war neben der Pankration die gefürchtetste Disziplin. Wer ihn gewann, galt als absoluter Superathlet. Laufen ging ja noch, aber schon beim Diskus und beim Speerwerfen war die Technik so ausgefeilt, dass die ein oder andere Scheibe schon mal aus Versehen im Publikum landete. Und der Weitsprung? Der hatte es richtig in sich.
Die haben früher mit Hanteln in der Hand, mussten die springen. Heutzutage springt man ohne Hanteln. Ich glaube, die haben das auch bezwecken wollen, um Stärke zu zeigen, wie weit die springen können.
Ich glaube, die Hanteln waren dazu da, dass sie halt mehr Gewicht haben und dass sie weiter springen halt. Weil ohne Hanteln springt man ja nicht so weit, weil die Hanteln, wenn man die von hinten nach vorne zieht, ziehen die einen mit nach vorne, glaube ich.
Eine besonders merkwürdige Disziplin nahmen die Griechen 520 vor Christus ins Programm auf, den Waffenlauf. Das Scheppern während der Wettkämpfe war noch weit über die Kampfarena hinaus zu hören.
Beim Waffenlauf sind die mit vollständigen Rüstungen mehrere Meter gelaufen mit ihren Blechrüstungen und das ist krass anstrengend, wenn man damit so ein voll viel langen Blech rumrennen muss.
Ich glaube, die waren aus Bronze und die sind ausgerüstet mit Brustpanzer, Helm, Speer, Schwert und Schild gelaufen.
Heute gibt es rund 300 olympische Disziplinen. Alle 4 Jahre kommen neue dazu. Manche allerdings verschwinden auch wieder aus dem Wettkampfprogramm. Wie zum Beispiel das Tauziehen. Das nämlich war von 1900 bis 1920 tatsächlich olympische Disziplin. Aber was ist da bei unserem Wagenrennen los?
Beim Zeus! Der Wagen der Spartaner, seht doch! Der Wagenlenker! Es muss ihn am Wendepunkt aus seinem Wagen gehoben haben!
Olymp steht ihm bei.
Seht, sein Fuß hängt fest in den Zügeln! Und da hinten preschen schon die anderen Gespanne heran.
Die Pferde werden ihn tottrampeln.
In letzter Sekunde kann sich der verletzte Wagenlenker retten. Zentimeter dicht rasen die Galopper an ihm vorbei. Es geht in die 5. Runde. Aber Moment mal. Jetzt erst fällt mir auf, dass da auf den Zuschauerrängen keine einzige Frau sitzt. Nur ein paar kleine Mädchen. Wieso das denn?
Die Frauen durften nicht zugucken bei den Olympischen Spielen, weil die Männer nackt rumgelaufen sind. Früher also war das so eine Art Macho-Gehabe. Die Männer durften, hatten mehr Recht als die Frauen.
Verheirateten Griechinnen war es tatsächlich bei Androhung schärfster Strafen untersagt, die Olympischen Spiele anzusehen. Dafür aber hatten die Frauen ihre eigenen Spiele. Zu Ehren der Göttin Hera traten auch sie gegeneinander an, allerdings nur im Wettlaufen. Und zwar angezogen. Zwölf Jahrhunderte lang standen sich bei den Olympischen Spielen die größten Athleten gegenüber. Für sie zählte nur der Sieg. Ein zweiter Platz war im antiken Griechenland nichts wert. Aber wer gewann, der war ein Held.
Es gibt vereinzelt Überlieferungen von Athleten, die über viele Jahre hinweg Siegerkränze errungen hatten. Theogenes von Tassos wäre so einer, dem man nachsagt, er hätte 1300 Siegerkränze insgesamt errungen. Diese waren durchaus die Stars der damaligen Zeit.
Leonidas von Rhodos zum Beispiel gewann bei 4 Olympischen Spielen in Folge jeweils alle 3 Laufwettbewerbe. Oder der riesige Milon von Kroton. 20 Jahre lang konnte kein anderer Ringer ihn bezwingen. Sie alle erhielten in Olympia zwar nur Siegerkränze, aber zu Hause machte sich ihr Sieg richtig gut bezahlt.
Ökonomen haben wohl mal berechnet, dass damalige Olympiasieger in jener Zeit unter anderem mit Zuwendungen von Geldpreisen, man spricht von bis zu 500 Drachmen, mit der Bezahlung von Schafherden, aber auch teilweise kostenlose Unterkunft, Steuerfreiheit, die im Vergleich zu heute in Millionenbeträgen aufzurechnen gewesen wären.
Kein Wunder, dass die Athleten schon bald hauptberuflich Sportler wurden. Mehr Ansehen und Geld gab es in kaum einem anderen Beruf zu gewinnen. Wären ihnen nicht die Römer dazwischen gekommen, die Griechen würden vielleicht heute noch die führende Sportnation sein. Aber nachdem die römischen Kaiser die Macht über Griechenland übernommen hatten, gingen die Olympischen Spiele zugrunde. 393 nach Christus verbot Theodosius I. die Spiele endgültig. Eine großartige Idee schien gestorben. Tatsächlich aber hatte die olympische Idee nur einen ausgiebigen, 1500-jährigen Dornröschenschlaf gemacht. 1893 wurde sie von Pierre de Coubertin, einem jungen Adligen, sozusagen wieder wachgeküsst.
Er ist ein Baron, und er hat die Olympischen Spiele wieder ins Leben gerufen.
Und er war Franzose.
Coubertin war fasziniert von der olympischen Idee. Er suchte so lange nach Gleichgesinnten, bis sein Traum Wirklichkeit wurde. Und tatsächlich, 1896 fanden in Athen die ersten Spiele der Neuzeit statt. Die Veranstaltung wurde ein Riesenerfolg. Und prompt kam die Frage auf, wie soll's weitergehen? Das Internationale Olympische Komitee war gespalten.
Meine Herren, versuchen Sie doch zu verstehen. Die olympische Idee ist eine weltumspannende Idee.
Aber hier bei uns, in Griechenland, ist sie zu Hause. Darum bin ich nach wie vor dafür, die Spiele hier und ausschließlich hier an historischem Ort zu veranstalten.
Dann würden sie bald nicht mehr sein als unbedeutende Landeswettbewerbe. Nein, ich bestehe darauf. Die Olympischen Spiele sollen durch die Welt reisen. Alle 4 Jahre soll ein anderes Land sie ausrichten dürfen. Das ist mein letztes Wort.
Zum Glück konnte sich Coubertin durchsetzen und nun liegt Olympia sozusagen in der ganzen Welt. Das symbolisiert auch die olympische Fahne, 5 ineinander verkettete Ringe. 1920 wehte sie erstmals über einem Stadion, und zwar in Antwerpen.
Die 5 Ringe sind die Vereinigung von den Völkern. Also von den 5 Kontinenten.
Und dann ist da noch das vielleicht wichtigste Symbol der Olympischen Spiele.
Das olympische Feuer.
Bevor die Spiele beginnen, wird das Feuer durch die ganze Welt getragen. Entfacht wird es in Griechenland. In Erinnerung an die Antike betet eine als Priesterin verkleidete Frau zum Sonnengott Apoll, damit er Feuer zur Erde schickt. Und tatsächlich wird die olympische Fackel allein durch die Kraft der Sonne entzündet. Das Licht wird dazu in einem gewölbten Spiegel gebündelt und entwickelt solche Hitze, dass die Fackel wie von Geisterhand entflammt. Von dort aus geht das olympische Feuer auf die Reise. Das war nicht immer so. Den Fackellauf gibt es nämlich erst seit den Olympischen Spielen 1936 in Berlin. Er ist eine deutsche Erfindung. Ansonsten allerdings lässt sich über die Spiele 1936 wenig Gutes sagen. Denn Adolf Hitler benutzte die Spiele damals, um der ganzen Welt vorzugaukeln, dass Deutschland friedlich und tolerant sei. Tatsächlich aber ließ Hitler damals bereits Menschen verfolgen und ermorden.
Und dann hat ein Ausländer gewonnen und für ihn war es eine ganz große Schande, dass er ihn krönen musste, weil er das irgendwie doof fand, dass ein Ausländer Deutschland sozusagen im Olympischen Spielen besiegt hatte.
Der Kampf um die 100 Meter. Auf die Plätze fertig. Los! Werner Fahrlack sieht sie losgeschossen, der Holländer ist vorn. Jetzt kommt schon Jester oben, zurück liegt Metcalf. Borgmeier stammt verzweifelt. Auch der kleine Frank Wieger vorne, unendlich weit, Ziel!
Jesse Owens war der Star von 1936. Ein schwarzer Amerikaner, der allen anderen davongelaufen war und gleich 4 Goldmedaillen gewann. Er sollte für 12 Jahre der letzte 100-Meter-Olympiasieger sein, denn
die Olympischen Spiele der Leute wurden wegen der Weltkrieg, glaube ich, unterbrochen.
Als 1948 das Olympische Feuer erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg wieder brannte, waren zuvor mehr als 50 Millionen Menschen umgekommen. Auf dem Schlachtfeld, in Konzentrationslagern, an Hunger oder Krankheiten. Nach Deutschland kamen die Spiele erst wieder 1972. Doch auch dieses Mal legte sich ein schwarzer Schatten über den sportlichen Wettkampf.
Der Olympische Friede ist durch einen Mordanschlag verbrecherischer Terroristen gebrochen worden. Die gesamte zivilisierte Welt verurteilt diese barbarische Untat mit Abscheu. In Ehrfurcht vor dem Opfer und als Zeichen der Anteilnahme am Schicksal der noch festgehaltenen Geiseln werden die Veranstaltungen des heutigen Nachmittags abgebrochen.
Palästinensische Terroristen hatten 11 Mitglieder der israelischen Mannschaft als Geiseln gefangen genommen und schließlich 2 von ihnen ermordet. Bei dem Versuch, die restlichen Geiseln zu befreien, kamen 15 weitere Menschen ums Leben. Vermutlich wird auch das Jahr 2008 in die Geschichte der Olympischen Spiele eingehen. Und das Geschichtsbuch wird verzeichnen:
Erstmals seit Beginn der neuzeitlichen Spiele erlosch die olympische Fackel auf ihrem Weg durch die Welt. In Paris hatten aufgebrachte Demonstranten die Fackelträger gezwungen, ihren Lauf zu beenden. Sie wollten auf das Unrecht in Tibet hinweisen, das seit Jahrzehnten von den Chinesen unterdrückt wird.
Eines der Hauptprobleme der Olympischen Spiele ist seit vielen Jahren das Doping. Also die unerlaubte Einnahme von Medikamenten, Hormonen oder anderen verbotenen Stoffen.
Viele Männer nehmen Testosteron, das männliche Hormon, das bringt die Muskeln dazu, besser zu werden und stärker zu werden. Und dadurch hat man einen enormen Vorteil, der aber dann erschummelt ist. Und das wäre unfair gegenüber anderen. Und dann ist ja der ganze Effekt von Fairness versaut.
Zu Coubertins Zeiten war Doping offiziell noch nicht verboten. Im Gegenteil, es war sogar üblich. 1904 ereignete sich der erste Dopingfall bei Olympia. Der Marathonläufer Thomas Hicks wollte nach 2/3 der Strecke eigentlich aufgeben. Kurz entschlossen verpasste sein Trainer ihm auf den letzten Kilometern einen Dopingcocktail und er schaffte es bis ins Ziel. Erst als der Radrennfahrer Knut Jensen 1960 wegen Dopings starb, wurde das Olympische Komitee aktiv und heute müssen die Athleten einen Anti-Doping-Eid ablegen.
Im Namen aller Athleten verspreche ich, dass wir an den Olympischen Spielen teilnehmen und dabei die gültigen Regeln respektieren und befolgen und uns dabei einem Sport ohne Doping und ohne Drogen verpflichten.
Wer übrigens glaubt, dass Doping erst in der Neuzeit ein Thema war, der irrt sich. Auch die Griechen der Antike waren schon auf der Suche nach Wundermittelchen, die ihre Leistung steigern konnten. Ein Produkt war dabei ganz besonders in Mode. Stierhoden. Von denen versprachen sich die Kämpfer übermenschliche Muskelkraft. Apropos Antike. Was machen eigentlich unsere Wagenlenker? Ah, ich sehe, die sind schon bei der Siegerehrung. Schade. Sidon von Elis hat es nicht geschafft. Er wird weiter trainieren und es wieder versuchen müssen. Jetzt gerade überreicht der Schiedsrichter einem anderen Helden den Olivenzweig.
Ich glaube, für die Griechen war es noch viel mehr als eine Sportveranstaltung. Es ging um die Ehre. Jeder hätte sich so einen Olivenzweig holen können, auf den Kopf krümmen können. Aber ich glaube, es war was Besonderes für sie, die Ehre.
Und daran hat sich bis heute wenig geändert. Denn das Gefühl, einen Siegerkranz zu bekommen oder auf ein Siegertreppchen zu steigen, dürfte für Sportler heute wie vor 2700 Jahren das größte Glück der Welt bedeuten. We are the champions, my friend.